Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Basti Dietz.
Beruf
Bike-Industrie-Fuzzi.
Heimatort
Minga, München auch genannt.
Stadt oder Land?
Stadt.
Heute oder morgen?
Morgen.
Als Münchner, juche, wieder Wiesen oder nix wie weg?
Gebürtiger Münchner, Wiesen, Vollgas.
Südtirol oder Südafrika?
In dem Fall Südafrika, weil ich für Lied lange Zeit gearbeitet habe und doch sehr oft dort war und vor allem Kapstadt wirklich gut gewonnen habe.
Verständlich. Das will ich unbedingt noch machen.
Wenn die Kinder ausgezogen sind, dann mache ich ein Sabbatical und fahre einmal kreuz und quer mit dem Fahrrad durch Europa.
Basti, welches Rad nimmst du gerne wohin?
Ich habe ein paar zu viele, also ich habe 12 Stück, die werden alle unregelmäßig gefahren. Ich habe 2 Arbeitstiere. Das ist einmal ein Stadtrad, ein alter Titanrenner aus den 90ern, den ich umgebaut habe. Und mein uralt Buckfeeds Cargo Bike für die täglichen Erledigungen.
Basti, du bist ein Wunschkandidat für den Nimm's Rad Podcast, weil ich tatsächlich kaum jemanden kenne, der so tief in der Fahrradbranche drinsteckt und der so dicht vernetzt ist. Und du hast, so habe ich das Gefühl, einen sehr klugen und reflektierten Blick auf die ganzen Entwicklungen, die gerade sehr zahlreich sind. Und deswegen dachte ich, ich gebe einen kurzen Abriss über deinen beruflichen Werdegang, über die Stationen, die du so gemacht hast für die ZuhörerInnen. Du darfst mich stets korrigieren, gell? Du hast vor schon einer Weile jetzt, muss man ja sagen, den Markenlaunch von Iron Bike damals verantwortet. Dann bist du, wie du gerade gesagt hast, auch Global Marketing Leader gewesen von Liat. Du warst freiberuflich Unternehmensberater und dann in, glaube ich, wohl der schwersten Zeit, die man sich vorstellen kann, Cycling Category Manager bei der Messe München und eben auch in dieser Phase der IAA. Du hattest also auch Kontaktpunkte mit der Automobilindustrie und aktuell als, wie hast du gesagt, Fahrradfuzzi?
Genau, offiziell bin ich Director Global Business Development bei SQLab. Genau, bei einer kleinen mittelständischen Marke, Komponenten, Kontaktpunkte, Fahrer, Fahrrad, Griffe, Lenker, Pedale und Co.
Kennen sicherlich viele von ihrem Gesäß, haben sich sicherlich schon viele draufgesetzt, ich auch. Und du bist auch Anteilseigner und im Advisory Board von einer Cargo-Bike-Marke, Bogby. Habe ich die richtig ausgesprochen?
Ist richtig ausgesprochen, genau.
Wie kam es denn bitte dazu?
Ich hatte bei der Messe gekündigt, nach 2 Jahren Covid-Zeit im Business Development. IAA war vorbei und ich wollte nur noch aus der Messewirtschaft raus. Also ich bin ganz ehrlich, das war ganz zartes Brot. Ich wollte zurück auf Fahrradindustrie-Seite. Ich hatte da ja ein gutes Netzwerk. Bin erstmal volles Risiko gegangen, hatte finanziell ein bisschen Rücklagen und habe mich halt einfach umgeschaut und irgendwann bin ich auf Bogby gekommen. Bogby hat mich extrem gereizt, weil es eine Mini-Startup-Klitsche ist, die aber komplett auf das Nachhaltigkeitsthema geht. Das heißt, die Rahmen werden nachhaltig produziert in Kolumbien.
Wo kommt die Marke her?
Das ist eine Collab von Kolumbianern und okay. Norwegern.
Und, verrückt.
Ja, die haben sich...
Nicht so die typische Collab.
Nee, nicht die typische Collab. Da hat sich jemand, der beim norwegischen Außenhandelsinstitut arbeitet und sich vor allem um die Förderung in Lateinamerika kümmert, bei einem Business-Trip den Gründer von Bogby in Kolumbien kennengelernt. Beide waren frisch gebackene Eltern und waren unzufrieden mit den Cargo-Bikes, die es im Moment auf dem Markt gibt, vor allem was Wendigkeit und Nachhaltigkeit angeht. Und haben sie halt gesagt, komm, das können wir besser. Haben noch jemand anderen reingeholt, einen Produktdesigner, der davor bei Designers ohne Grenzen gearbeitet. Wusste ich nicht, dass es gibt. War davor in Afrika unterwegs und die gehen halt in Entwicklungsländer rein, schauen sich Fertigungsstätten an und schauen, wie sie Produktionsprozesse besser optimieren können, nachhaltiger gestalten können. Genau, und dann die drei haben dann die Marke gegründet. Und in Kolumbien, in Bogota selbst, haben sie eine eigene Fertigung, bringen da ehemalige straffällig gewordene Jugendliche in Ausbildung, haben ein paar Schweißer, angeblich einen der besten in Kolumbien, aber mir fehlt der Vergleich. Die Verarbeitungsqualität ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und vor allem das Fahrradkonzept, das sie gebaut haben, ist sehr, sehr gut. Und was sehr, sehr reizvoll war, abgesehen jetzt von der Rahmenmanufaktur, nicht klassisch in Asien, sondern in Lateinamerika, war, dass sie von Anfang an ihr Fahrrad sehr, sehr langlebig aufgebaut haben. Das heißt, kompletter Stahlrahmen und mit einer modularen Motorbox, an der sie damals angefangen haben zu arbeiten. Das heißt, man kann unterschiedliche Motoreinheiten in die E-Bikes reinbauen und somit bleibt das Fahrrad über 20, 30, 40 Jahre reparierbar, weil es egal, was unsere werten E-Ingredient-Bands wie die Bosch, Shimanos und Co. machen, was sie an Aufhängepunkten verändern. Der Hintergedanke war, es soll immer möglich sein, das Fahrrad zu reparieren. Und so bin ich da reingerutscht. Die wollten mich zuerst fest anstellen. Ich bin zweifacher Vater. Ich wollte zu einer gesettelteren Unternehmung gehen. Mir war das Risiko ein Tick zu hoch, für ein kolumbianisches Startup direkt Vollzeit einzusteigen. Aber es sind super Jungs, wollen alle nur das Richtige machen, wollen nicht reich werden dabei. Und ja, ich berate sie halt. Im Moment ist einfach eine schwierige Situation, was die Lieferketten angeht. Aber da kommen wir ja nachher nochmal drauf wahrscheinlich.
Was ich hier jetzt auch ganz spannend finde, ist dieser übergreifende Blick, weil wir sind ja immer sehr, sehr fokussiert auf die europäische urbane Kultur, was ich jetzt überhaupt nicht präsent hatte. Ja, ich war vor kurzem in den USA und war recht schockiert, dass so wenig passiert im urbanen Raum. Jetzt war ich aber natürlich nicht in New York, sondern in Utah und Arizona. Du hast auch immer globale, ja, zumindest in den letzten 10 Jahren, globale Themen bei dir auf dem Tisch gehabt. Du bist jetzt auch bei SQLab wieder für den globalen Markt verantwortlich. Das finde ich ganz spannend, weil wir blicken ja aktuell primär auf uns im deutschsprachigen Raum, aber natürlich auch immer rüber nach Amsterdam und Kopenhagen. Aber gehen Kolumbien, haben wir jetzt noch nicht geschaut. Vielleicht kommen wir zu dem internationalen. Ja, der andere Punkt wäre natürlich dein Wissen, dein Einblick in die Automobilindustrie, die ich sehr spannend finde, weil du da hineinspitzen durftest, beziehungsweise so vernetzt bist, dass du einen hervorragenden Überblick hast, was da gerade so passiert. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Gefüge Automobilindustrie versus Zweiradindustrie, so dieses alte Feindbild, langsam zu bröckeln beginnt. Ich weiß nicht, ob ich da zu optimistisch bin, dass sich da Bewegungen abzeichnen, Annäherungen kommen, aber es gibt ja auch einige Aufkäufe. Die Frage ist halt, sind das ehrliche Bestrebungen? Was macht die Automobilindustrie mit der Fahrradindustrie, Basti?
Als allererstes wollen sie mal Geld verdienen. Also was ich zitiere, ein C-Level Automotive Manager aus der Vergangenheit, der, ich sage nicht, wer es war, aber der hat gesagt, wir wussten, dass die Fahrräder irgendwann die Innenstädte übernehmen und die wirklichen absoluten Innenstädte autofrei werden. Wir hätten bloß nie gedacht, dass es so schnell geht. Covid war ein massiver Katalysator, was wir gesehen haben, was den Mobilitätswandel angeht, die Pop-up-Lanes, die Verbreitung des Fahrrades als Fortbewegungsmittel als solches, vor allem in Europa. Wir sehen, was infrastrukturell passiert in den großen europäischen Metropolen. Ich rede hier nicht von Deutschland. Deutschland ist ein Albtraum, was die Fahrradinfrastruktur angeht. Da muss man eher nach Barcelona, Mailand und Co. gucken. Klar, wir hatten vorher die Niederlande, Amsterdam, Kopenhagen, Dänemark genannt. Klar, da ist die Entwicklung schon viel, viel länger vorhanden. Deutschland ist ein massiver Nachzügler. Also das ist einfach eine massive Bremse. Es liegt an den mikropolitischen Befängnissen in den einzelnen Kommunen und den extrem langen Planungszeiträumen. Also unter 7 Jahren Planungszeitraum geht, was innerstädtische Fahrradinfrastruktur angeht, gar nichts. Jetzt haben wir seit 2 Jahren, steht es bei allen auf der Agenda. Das heißt, hoffe mal, dass wir in 5 Jahren die ersten Veränderungen sehen.
Kann ich da kurz reinkrätschen? Ist es tatsächlich so, dass in deiner Erfahrung in Barcelona, Paris, Mailand die Umsetzung radikaler und schneller passieren kann, eben auch auf politischer Ebene, weil da der Wille da ist und einfach umgesetzt wird und bei uns dieses bürokratische Schild? Weil im Grunde sind alle Städte historisch, verkehrspolitisch so gewachsen.
Ja. Nee, aber du bringst es auf den Punkt. Dort ist einfach der ultimative Wille da. Also schau mal nach Paris, da werden einfach Tatsachen geschaffen. Der wird nicht diskutiert in der x-ten Bezirksratssitzung und dann vertagt, weil es doch der letzte Unterpunkt auf der Agenda war und keine Priorität hat. Frankreich generell, wenn wir uns anschauen, was auf Verbot der Kurzstreckenflüge, die alle auch mit dem TGV machbar sind, passiert. Also es ist ja nicht nur, was die innerstädtische Infrastruktur angeht, sondern da werden generell, was die unterschiedlichen Mobilitätsformen angeht, krasse, aber zielführende Entscheidungen getroffen. Und ja, in Deutschland wird einfach alles tot diskutiert, in der Kombination mit der Bürokratie und den starken Lobbys dauert es halt. Mhm.
Ja, dann gehen wir nochmal zurück zu den Lobbys. Wir sind ein bisschen abgedriftet, sorry, ich habe dich da abgelenkt, aber du sprachst von dem namenlosen Automotive-Vertreter, der überrascht war, wie schnell es passiert ist. Und dann?
Also wenn wir bei Lobby sprechen und Automobil, ist es der VDA. Mit dem VDA habe ich sehr, sehr eng zusammengearbeitet bei der IAA. Die IAA als Marke gehört dem VDA. Ich habe bei der Messe München gearbeitet, war eigentlich nur der Umsetzer und wurde dran gesetzt, die Fahrradindustrie dazu zu holen. Für den VDA habe ich in der Kommunikation nur positive Worte. Die waren komplett offen. Die wollen die IAA als solches nicht mehr als Automobilmesse haben, sondern sie sehen in die Zukunft und wollen Mobilität ganzheitlich spielen. Ich war nur für den Fahrradbereich verantwortlich. Alle weiteren Formen der Mikromobilität, des öffentlichen Nahverkehrs, stand alles bei denen auf der Liste, aber war halt nicht so leicht, da die Player reinzubekommen, weil da erstmal massive Ressentiments seitens der anderen Industrien gegeben sind. Also wenn ich mit einer großen Fahrradmarke, mit einem Entscheider gesprochen habe, dann habe ich halt zum Teil einfach die Ansage bekommen, Basti, ich habe dich gern, aber bleib mal weg mit dem Scheiß. Der VDA ist der Feind, das ist der größte Automobil-Lobbying-Verband der Welt. Ich werde alles tun, aber ich stecke denen kein Geld in ihre Tasche.
Das heißt, die Ressentiments, auf die du angespielt hast, kamen eher von der Fahrradseite und die Verhärtung?
Ja, gut, aber bei der Historie und welche Lobbyarbeit in der Vergangenheit gemacht wurde, kann man das niemanden böse nehmen. Aber das Einzige, was ich sage, ich will nicht den VDA bashen, weil zumindest in meinem Themenbereich, was die IAA angeht, waren sie komplett offen und zukunftsorientiert. Also das haben sie gut gemacht und im Endeffekt sind ja wirklich viele Marken dazugekommen. Wir hatten Probleme auf Aktivierungsebene. Das war die erste große Messe nach eineinhalb, fast zwei Jahren Covid. Die Leute haben gar nicht realisiert, dass jetzt wieder eine Messe stattfindet und man auf eine Messe gehen darf. Und wir hatten halt einfach nicht den Besucherandrang, den wir uns erwünscht hätten. Das war einfach ein Problem. Sonst hätte die Veranstaltung als solches deutlich besser funktioniert. Ich meine, ich als ehemaliger Messefuzzi freue mich natürlich zum Beispiel, dass jetzt eine Eurobike richtig gut funktioniert hat, weil wieder Leute auf Messen gehen, man persönlich interagiert, es ein Branchentreffpunkt ist und ich habe nie irgendwie IAA versus Eurobike als wer wird die globale Leitmesse im Fahrradsegment gesehen, überhaupt nicht. Es sind auch unterschiedliche Zielgruppen. Auf eine IAA gehen Leute, die sich für Mobilität allgemein interessieren, egal ob Fahrrad, Auto oder sonstiges. Alle klassischen B2B-Kunden, die auf eine IAA gehen oder früher gegangen sind, sind für die Fahrradmarken potenzielle Endkunden, weil ein Fahrrad hat jeder. Auch der Automotive Manager fährt Rennradl oder fährt in der Stadt mit dem Rad. Also es ist ja nicht so, dass alle Automobilliebhaber reine Autofahrer sind. Die Schnittmenge zwischen Fahrrad und Rad ist riesig.
Ist immer so ein bisschen die Frage natürlich auch, wie man sich selbst sieht. Also als Fahrradfahrer sehen sich die Menschen nicht die tatsächlich auf dem Fahrrad sitzen, sondern sie denken, sie müssen dann Mountainbiker sein, bevor sie sich als Fahrradfahrer definieren. Als Autofahrer sehen wir uns wahrscheinlich auch, wenn das Auto zwei Wochen lang in der Garage steht und dann mal rausgefahren wird. Dennoch glaube ich, dass die Fronten oder die Grenzen sich so ein bisschen auflösen. Man hat das auf der Eurobike auch gemerkt, denn sie entwickelt sich meiner Meinung nach auch weg als von dieser traditionellen Order-Messe hin zu einer anderen Form, Plattform. Aber was ich besonders spannend finde, ist ja das Interesse, das jetzt unter anderem aus der Automobilindustrie kommt, auch übrigens aus der Motorrad-Zweiradindustrie. Werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil es kam jetzt zu einigen Übernahmen und ich glaube, du hast wirklich alle mit begleitet, beziehungsweise als einer der ersten mit kommentiert auf LinkedIn. Ich habe einiges erst durch dich auf LinkedIn erfahren. Anderes dachte ich mir, Mensch, der Basti weiß aber auch schon wieder alles. Magst du ein bisschen aufzählen, weil ich glaube, die Welt da draußen kriegt das nicht so mit wie Menschen, die so tief drin stecken, was da in den letzten Monaten alles passiert ist?
Ja, also ich würde es ein bisschen aussplitten. Ich würde erstmal einen Rückblick machen, was jetzt eigentlich so in den letzten 2 Jahren im Automotive- und Fahrradsegment passiert ist.
Gerne.
Dann würde ich auf weitere Branchen wie zum Beispiel klassische Motorradplayer eingehen. Das sind aber nicht die einzigen, die auf den Markt drängen. Es gibt auch weitere Player, vor allem im Consumer Electronics Markt, die da auch reingehen wollen. Also jeder will in die Mikromobilität rein. E-Bikes sind gerade low-hanging fruit, also das läuft einfach gerade, die Wachstumszahlen passen, die Vertriebs- und Service-Netzwerke stehen und natürlich ist es dadurch am attraktivsten für externe Branchenplayer in das Segment reinzugehen. Wenn wir von Automotive sprechen, will ich einfach mal 3 Beispiele nennen. VW hat, glaube ich, vor 2 Jahren ein Lastenrad vorgestellt, war schon tutti fertig entwickelt, sollte eigentlich der Produktlaunch sein. Der erste Fachredakteur fährt das Ding und das Fazit war einfach nur vernichtend. Also das Ding war einfach derart grottenschlecht, nicht marktfähig. Seitdem haben sie immer noch die gleiche Website online und sagen, ja, bei Rückfragen bitte bei uns anschreiben, keine Informationen zum Fahrrad. Das heißt, da ist ein Automotive-Player wie VW einfach aus Öffentlichkeitsgründen, Stakeholdergründen, einfach um Goodwill zu beweisen, mal kurz in so ein Segment reingegangen, hat es abartig verkackt. Anders kann man es nicht sagen. Und seitdem liegt das Ding auf Eis. Also so bitte nicht. Also gar nicht. Alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Dann gibt es Player wie BMW, die schon seit langer Zeit Fahrräder auch produzieren im Rahmen ihres Lifestyle-Segments. Das heißt, du kaufst dir ein BMW im Autohaus und dann kannst du dir noch ein schönes BMW Mountainbike dazu kaufen, das dann hinten am Gepäckträger ist, damit, wenn du dein BMW Fahrrad fährst, auch alle wissen, dass du BMW-Fahrer bist. Dazu kannst du noch eine Uhr kaufen und so weiter und so fort. Ist halt eher dieser Lifestyle-Aspekt. Das heißt, ja, die produzieren Fahrräder. Da sind wir, was die technischen Innovationen angeht, noch nie hinten übergefallen und dachten uns, boah, was für eine geile Scheiße haben die sich ausgedacht. Sondern war ja halt, ja, gut, eigenständiges Design. Also kein MeToo-Produkt, wie es überall anders ist, aber jetzt auch nicht der maximale Bringer. Das heißt, die machen Fahrräder. Aber da ist halt kein...
Aber jetzt auch nicht in-house, oder? Also das ist...
Nee, also die Entwicklung ist in-house. Alles, was die Rahmendesigns angeht, die sind sehr eigenständig bei BMW. Das hat ja schon in den 90ern angefangen. Damals haben sie noch mit WoTec zusammengearbeitet und über die 2000er durch. Das Design wird alles in-house kreiert. Und die machen generell einen grundsoliden Job. Aber mir tun die Leute leid, die bei BMW die Fahrräder machen, weil offensichtlich haben sie kein Commitment seitens der eigentlichen Geschäftsführung, dass sie sagen, hey, jetzt geben wir dir mal richtig Budget und Manpower und jetzt gibst du mal Gas und zauberst was draus. Mhm. Haben sie jetzt gemacht, bei der IAA zum Beispiel, haben sie neue Studien vorgestellt, ging aber komplett im Bereich E-Mobilität und einen Twitter aus Pedelec/S-Pedelec/Motorrad, wo du dann die unterschiedlichen Geschwindigkeiten einstellen kannst. Generell gut, innovativ, zukunftsgerichtet, aber halt gerade legislativ nicht abgedeckt. Das Ding kannst du nicht bauen, weil du dürftest es nirgendwo fahren. Mhm. War also wirklich nur Bereich Konzept. Das heißt, da kam auch mehr BMW-Motorrad rein, als dass es wirklich BMW-Fahrrad offensichtlich gepusht hat. Und als letztes Beispiel im Automotive-Bereich gibt Porsche gerade absolut Vollgas. Also seit knapp einem Jahr. Zuerst haben sie Grape gekauft. Grape kennt kaum jemand. Ist die Fahrradmarke von Rimac. Rimac ist ein Supersportwagenhersteller aus Kroatien, der dann gleichzeitig noch eine Fahrradbrand gelauncht hat. Warum? Der hatte ein E-Antriebssystem mit IoT-Technologie, Community-Plattform dahinter, vorne, hinten, Kamera. Du konntest live streamen, wie du Fahrrad fährst. Du konntest mit einer Community-Plattform gegenseitig kommentieren. Du konntest Highlight-Videos schneiden. Also dieses komplette Vernetzungsgedanke. Wollte er zuerst an die Fahrradindustrie verkaufen? Wollte keiner. Hat er gesagt, okay, ihr könnt es mich gern haben, dann baue ich halt selber. Mittlerweile ist es verkauft an Porsche, war die erste Akquise. Jetzt hat Porsche unlängst Fazua übernommen. Oder wenn wir in Bayern sagen, Fazua. Top-Unternehmung. Also Riesenfan von Anfang an, weil sie halt die wirklichen Innovatoren im leichten Antriebsbereich waren, wo sie einfach gesagt haben, ja, E-Bike cool, aber bitte leicht und nicht ein Panzer. Wir brauchen nicht so viel Leistung. Wir wollen Spaß haben, wir wollen es agil haben. Offensichtlich war Fazua jetzt auch, weil sie waren zu früh dran. Alle wollten immer nur Leistung. Sie waren leicht. Dann kam Specialized, hat ihre komplette Marketingkampagne durchgekloppt und auf einmal fanden alle leicht geil. Ja, gab es davor schon ein Jahr von Fazua, aber
jetzt kommen noch einige mehr.
Die ganze Messe war davor. Jetzt kommen noch einige mehr, die waren. Ja. Genau, aber Fazua hat offensichtlich dann basierend auf Marktfeedback an einem stärkeren Motor gearbeitet. Der wird nicht mehr weit entfernt sein. Das wurde aber erst offensichtlich durch die Pressemitteilung, als Porsche Fazua gekauft hat. Weil zuerst haben sie es gekauft und glaube ich 3 oder 4 Wochen später haben sie gesagt, okay, Fazua als Marke bleibt bestehen. Fazua GmbH aber nicht. Das wird jetzt die Porsche E-Bike Performance GmbH. Und ach ja, in der Zukunft kannst du einen Fazua-Motor kaufen, leicht, super, wie eh und je. Und wir bringen einen Porsche-Motor, der richtig Saft und Power hat. Was ist die News dabei? Porsche wird zur, wie wir so schön in der Industrie sagen, E-Ingredient-Brand. Das heißt, wird ein Motorhersteller wie Bosch, Shimano und Co. und wird zukünftig in vielen Fahrradmarken zu finden sein. Und für den allgemeinen Kunden, wenn der in den Radladen geht und dann sieht er, ja, da ist Shimano, ja, die machen doch immer so Schaltungszeug und dann ist Bosch, ja, den Akkudreher habe ich auch, die können auch was. Aber wenn er dann das Radl mit Porsche-Motor sieht, sorry, da ist die Kaufentscheidung gefallen. Also, ey, wenn ich ein E-Mountainbike mit Porsche-Motor bekomme, ey, dann kaufe ich mir den Porsche, in Anführungszeichen. Also das sind große News. Wie kriegen sie die Motoren in die Fahrradmarken rein? Sie haben eine strategische Kooperation mit Pon gemacht. Pon ist mittlerweile der größte Fahrradhersteller weltweit. Hat ein ganzes Portfolio an Marken von Santa Cruz, Calco. Da gab es mehrere Übernahmen in der
Cannondale, Focus.
Nee, Cannondale ist Axel.
Ist es?
Ja, Cycling Sports
Group. Bist du sicher?
Oder ich liege komplett
Bist
falsch.
Bist du sicher?
Ich google es direkt
Cannondale
danach.
Und Focus, nee, ich glaube, Cannondale und Focus sind auch, weil ich vor kurzem erst nachgelesen habe, aber Pon und Ponoc, also diese Investmentagentur, die Investmentfonds von Pon, also das ist, es ist ein dicht verwobener Haufen, man glaubt es ja gar nicht, aber es gehören zig Fahrradmarken dazu, dann gleichzeitig zu Ponoc Invest auch noch Swapfeeds,
ja.
Bike Map etc. Ja. pp. Also was sich hier aufbaut, ist eine enorme Lieferkettenvernetzung auch. Also das ist eine Wertschöpfungskette, die unabhängig existieren könnte, glaube ich jetzt langsam. Naja, von der Chipindustrie noch nicht.
Ja.
Aber sich gegenseitig so stärken kann, das ist schon der Wahnsinn. Also da passiert wirklich, wirklich, wirklich viel. Gerade so mit diesem, wenn man einmal dieses Porsche-Fass öffnet, dann fließt ganz schön was raus.
Genau. Und bei Porsche, ich springe da kurz rein, sorry, dass ich dich unterbreche, bei Porsche ist es so, das waren ja nicht die einzigen Investments. Sie haben gleichzeitig zum Beispiel einen Versicherungsdienstleister aus UK gekauft, Laka spezialisiert auf Fahrradversicherung, weil du gerade bei Vertikalisierung und Wertschöpfungskette bist. Also Porsche geht da auch Vollgas rein. Also alles, was irgendwie im Kontext Fahrrad zu verdienen ist, ziehen sie sich rein. Und ich glaube halt, die werden wirklich einen guten Job machen. Also sie haben noch eine zweite GmbH gegründet für diese Kollaboration mit Pon und Ponoc. P2 heißt die GmbH. Und der Geschäftsführer ist der Geschäftsführer bisher von Focus Bikes. Und Focus macht unbestritten einen saugeilen Job auf Produktebene. Also bitte, wenn ihr jetzt an Porsche denkt, denkt nicht an die letzten Porsche-Bikes, die ihr irgendwie sonst bisher gesehen habt. Die nächste Produktevolution wird komplett anders ausstehen. Die haben sich jetzt verdammt viel Manpower und Wissen eingekauft. Und was ich bisher aus der Industrie von denjenigen höre, die zum Teil übernommen wurden, die sind höchstgradig motiviert. Die lassen die machen. Also das ist jetzt nicht top-down und Daumen drauf und alles muss so laufen, wie wir es wollen, sondern die sagen, hey, ihr seid die Spezialisten. Schaut mal, wo es hingeht. Und es wird massiv investiert in Personal. Also bei Porsche wird es richtig gut werden. Ich hatte noch mal, um ein Recap zu machen, VW, kompletter Schuss in den Ofen, BMW, grundsolider Job, aber geht halt nicht wirklich voran. Und dann haben wir jetzt mit Porsche einen Player, der wirklich Vollgas gibt und auch richtig mit Geld und Strategie rangeht.
Jetzt könnte man aber doch meinen, Porsche, VW, um das zurückzublenden, Herr Blume könnte da ein bisschen was in Wolfsburg anschieben. Und ich habe gehört, er soll ja zur FDP auch einen ganz guten Draht haben und könnte über zwei Ecken, über Sylt, sozusagen einen kleinen Wolfsburg, Sylt, einen kleinen Umweg zum Herrn Wissing machen und sagen, wir von der Autoindustrie sind hochgradige Radlobbyisten. Wir wollen eine nachhaltige, sinnvolle, lebensqualitätsfördernde Veränderung der Stadtmobilität. Passiert sowas?
VW ist so ein rigides Schiff. Ich war ein Riesenfan vom Dies, dem letzten CEO. Der Blume hat ihn jetzt abgelöst. Der Dies war zu unbequem. Der hat sich mit der Gewerkschaft verscherzt. Der hat ganz klar nach dem Motto Klarheit vor Harmonie gemanagt und wollte die Marke wirklich zukunftssicher aufstellen. Und jetzt mit Herrn Dr. Blume, Top-Job bei Porsche gemacht, bitte nicht falsch verstehen, aber kommt jemand, der vor allem der Piëch-Familie ein gutes Standing hat und eher der Mediator ist und schaut, dass alle happy sind. Und VW ist einfach, ja, das ist eine derart riesige Unternehmung, auch die Teilhaber und die Verknüpfung mit dem Eigentum im Land, in Anführungszeichen, also das sehe ich bei VW nicht. Also wenn es der Dies nicht hinbekommen hat, dann, ich glaube, Porsche ist jetzt mal so ein Versuchsding. Wer weiß, vielleicht gibt es in 5 bis 10 Jahren dann einen VW-Bike mit Porsche-Motor, aber wäre strategisch total sinnfrei.
Aber die Frage ist ja, wird es einen Impact haben auf die Politik oder brauchen wir noch einen Piëch und einen Herrn Wissing auf dem Cargo-Bike? Und bis das nicht passiert ist, wird auch keine Veränderung in der Politik passieren, dass da eine Beschleunigung da ist, dass wir so einen Umbruch sehen, wie wir es jetzt vielleicht aus einem anderen Druck heraus in der Energiepolitik sehen. Oder ist Porsche dann tatsächlich noch zu klein?
In der jetzigen Legislaturperiode garantiert wird gar nichts passieren. Also sorry, wir haben gerade ganz andere Probleme, von Covid über Ukraine, über anstehende Rezession. Also ich freue mich auf die nächste Bundestagswahl. Ich glaube, es wird einen Riesenschlag tun, was die Prozentsätze der Grünen angeht. Habeck und Baerbock sind manche werfen ihnen Populismus vor. Meiner Meinung nach können sie schlicht und ergreifend komplexe Themen klar und einfach kommunizieren und verständlich machen. Da wird nicht viel um heißen Brei rumgeredet, sondern da wird erklärt, warum sie was machen, wie sie machen. Und ich glaube, nach der nächsten Bundestagswahl stehen wir ganz anders da. Und dann kann es sein, dass es noch mal deutlich auf politischer Ebene positivere Einflüsse generell fürs Fahrradfahren gesamtpolitisch gibt. Aber jetzt gerade sehe ich es nicht.
Du setzt eher die Hoffnung dann auch in eine grüne Politik als in eine Lobbyarbeit von Automobilbranche, die sich als Mobilitätsbranche umdefiniert. Ja, ganz kurz vielleicht apropos Wahl und Populismus. Ich weiß nicht wieso, aber ich musste jetzt kurz an die USA denken. Mhm. LeBron James hat ein paar Millionchen, also Basketball-Ikone, falls das jemand nicht weiß, hat, glaube ich, 20 Millionen.
Mit seiner, 30 waren es insgesamt.
Ja, mit seiner Investmentfirma in Canyon investiert. Wie ist so dein Gefühl, was hast du jetzt auch von deinem globalen Aufgabenfeld, von deiner ganzen globalen Erfahrung mitgenommen bezüglich Entwicklungen außerhalb Europas? Ganz kurz vielleicht nur so vom Gefühl her.
USA ist ein Riesenwachstumsmarkt, aber schwer. Also wir reden über, was Fahrrad angeht, über Metropolen und das innerstädtische Segment, wenn man mal in den USA über Land gefahren ist. Sorry, Fahrradfahren ist da einfach scheiße riskant. Aber ja, USA, schauen wir mal, wo der Weg hingeht. Klar, es ist ein Wachstumsmarkt und klar, die 30 Millionen sind ja primär für die Expansion innerhalb Nordamerikas. Und da ist es ein guter Betrag und da kann man nochmal Gas geben, in Anführungszeichen. Wenn wir generell global denken, Lateinamerika hattest du vorher mit Bobby angesprochen, wir brauchen günstige Cargo-Bikes, sorry, die für jedermann accessible sind, für die, die sich kein Auto leisten können. Da ist im E-Bike oder im Cargo-Bike, egal ob mit E oder ohne, ein Riesenpotenzial da, aber die Preise müssen runtergehen und das geht dann auch eher in Richtung lokale Fertigung à la Bogby.
Ist Bockbier denn auf dem deutschen Markt schon erhältlich?
Nee. Nee, haben primär in Kolumbien verkauft und in Skandinavien und jetzt sind sie im kompletten ja, Prüfungsprozess, die ganzen Produkte. Also, sie haben Top-Produkte gemacht, die Dinger, die halten alles aus. Aber in Deutschland muss halt alles erstmal zertifiziert werden, ne? Also davor, in Anführungszeichen, sprich klassisch Ziegler-Institut und Co. Und dann steht der nächste Schritt an, wenn wir beim Investmentthema sind, und Bobby ist da leider ein Problem. Es ist sau viel Venture Capital unterwegs im Mobilitäts- und Fahrradsegment, aber die Ticketgrößen oder in Anführungszeichen die Investments werden interessant ab 10 Millionen. Das heißt, die Investoren suchen nach mittelgroßen bis großen Marken und Unternehmungen, die sie dann weiter hochskalieren können. Die haben keinen Bock auf Startups oder irgendwie Risiko eingehen und denen alles beibringen zu müssen, sondern die wollen bestehende, generell gut laufende Unternehmen, natürlich optimalerweise mit einer sehr guten Marge, damit viel hängen bleibt, die sie dann weiter hochskalieren. Und das ist halt gerade schwer nach den 2 Jahren Lieferproblematik. Die mittleren können groß werden, die großen werden immer größer. Und die Kleinen haben gerade eine richtig, richtig schwere Zeit.
Also Bogby wird nicht bei Jay-Z auf der Liste stehen.
Nee. Nicht mal bei Mittelstandsmanfred, der eine Automotive-Zulieferfirma hat und gerade jetzt erkannt hat, dass er, also eigentlich seit 10 Jahren weiß, dass er irgendwas im Fahrradsegment machen muss.
Ja, aber bleiben wir mal kurz bei dem finanziellen Aspekt. Das hören wir bei Nimsrad ja auch häufiger. Wegkommen von den 10.000 € Rädern hin zu die Perlen finden, die tatsächlich solide sind und finanzierbar. Wie siehst du diese Bewegung und wie kann man das Radfahren, wenn das unsere Zukunft sein soll, sozialverträglicher gestalten?
Also das Allerwichtigste ist, wenn du kaufen willst, kauf gebraucht. Dafür werden mich alle meine Industriekollegen hassen, aber sorry, ein Fahrrad als solches ist ein extrem nachhaltiges Produkt, vor allem ohne E im Moment noch. Du kannst die Dinger über Jahrzehnte reparieren. Und wenn du jetzt überlegst, dir ein Gravelbike zu kaufen und schaust, informierst dich online und schaust hoch und runter und siehst, okay, fängt bei 1.000 an, geht bis 7, 8 hoch. Was soll ich denn jetzt machen? Ist dann das 1.000 echt scheiße? Also erstmal, wenn du neu kaufen willst, kauf das für 1.000. Schau erstmal, wie sich's verhält. Wenn irgendwas kaputt geht, reparier es, ist billiger, als wenn du von Anfang an High-End kaufst. Und wenn wir beim Gravel-Thema sind, es ist erschreckend, wie nah ein Mountainbike aus den 90ern geometrietechnisch und verhaltenstechnisch an einem modernen Gravelbike dran ist. Also schau auf eBay Kleinanzeigen, hol dir ein altes Trek, Univega oder was auch immer.
Oder natürlich auf MTB News,
Im IBC natürlich, im
Bike-Markt.
Bike-Markt auch eine gute Option. Ja, einfach kaufen, ausprobieren und wenn man wirklich viel fährt und die Verschleißkosten zu hoch werden, aber man wirklich committed ist, dann kann man mehr Geld in die Hand nehmen. Aber ich finde, die Preispunkte sind zum Teil eine Eintrittsbarriere, die absolut unnötig sind. Wenn du Fahrrad fahren willst, hol dir erstmal was Günstiges, schau, dass du
Vom
fährst.
Baumarkt? Das
Nein,
ist so
auf
einer
keinen
der.
Fall. Nee, also da hast du nur Stress. Also entweder du kaufst alte Fahrräder, die vor 30 Jahren, wie jetzt alte Mountainbikes, Rennräder, die wurden in einer ganz anderen Qualitätsklasse gebaut. Du kriegst alle Verschleißteile immer noch, weil ja alles standardisiert ist. Wir haben Komponentenstandards in der Fahrradindustrie. Baumarktbikes auf keinen Fall. Du hast keinen Service. Die Qualität ist unterirdisch. Die Produkte sind zum Teil darauf ausgelegt, dass sie nicht reparierbar sind. Das heißt, die Kettenblätter sind eins mit der Kurbel. Sind die Kettenblätter abgenutzt, kannst du das ganze Ding weghauen, anstatt nur die Kettenblätter auszutauschen, nur so als Beispiel. Nee, auf keinen Fall im Baumarkt kaufen. Bitte, bitte, bitte nicht. Also alles, sorry, entweder du kaufst ein Fahrrad gebraucht, Aber wenn ein Fahrrad für Erwachsene unter 500 Euro kostet, hab acht. Unter 800 Euro, hey bitte, also ja, ein bisschen Geld musst du in die Hand nehmen.
Ich hake gleich ein. Als Allgäuerin bin ich relativ stolz auf ein Unternehmen aus Kempten namens Rebike. Mhm. Wie hast du den Werdegang verfolgt?
Mach einen spitzen Job. Waren eine der ersten, mittlerweile gibt es immer mehr. Ist ein großer Trend, wird vor allem gefördert durch den massiven Wachstum in Deutschland, was die Leasingräder, Jobrad, Company Bike und so weiter angeht. Weil ja, durch diese Brutto-Netto-Abrechnung kriegst du echt ein super Fahrrad über das Arbeitgeber-Leasing für ein Apfel und ein Ei. Die Abstands- oder Ablösezahlungen am Ende sind minimal und die meisten kaufen sich dann trotzdem oder holen sich direkt das nächste Rad und die alten Leasingräder gehen in Gebraucht Fahrradmarkt. Da kommen auch immer mehr Anbieter, die sich rein auf Weiterverwertung, Secondhand spezialisieren, die dann die Fahrräder wirklich komplett durchchecken, schauen, dass sie komplett funktionsfähig sind, alle Verschleißteile top sind. Und ja, also was die generellen Trends angeht, das klassische Kaufen von Neurädern wird immer mehr zurückgehen. Leasing wird weiter explodieren, im Moment ein deutsches Phänomen. Jobrad als Marktführer in Deutschland schiebt gerade alles an, um massiv zu internationalisieren. Ist halt auch eine Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen, ob das in den einzelnen Märkten möglich ist. Macht aber absolut Sinn, auf politischer Ebene das zu pushen, weil es einfach die Fahrradmobilität fördert. Und ja, dann kommen die V-Bikes und Co., wo du gebrauchte Fahrräder kaufen kannst. Dann haben wir die ganzen Abo-Modelle. Swapfeeds waren die ersten. Ich meine, zwei Studenten, die nur irgendwelche Fahrräder hergerichtet haben, damit ihre Kommilitonen billig Fahrrad fahren können und daraus ein Geschäftsmodell gemacht haben. Also größten Respekt ihnen gegenüber, haben sie top gemacht. Kommt immer mehr, kommt auch von den großen Fahrradmarken, die immer mehr Abo-Modelle anbieten. Macht absolut Sinn, ist so ein Sorglospaket. Kannst du kündigen, wann du Bock hast. Kostentechnisch überschaubar, Services inkludiert. Was willst du mehr, wenn du eine Servicestation in deiner Stadt hast? Also kann man nichts sagen.
Finde ich auch. Also ich finde es super spannend für alle, die jetzt nicht so den Riesenanspruch, also im urbanen Bereich haben, an ihr Radl. Swapfeeds und Dance sehe ich jetzt auch wirklich viel hier in München gerade. Und da kommen wir jetzt zum Thema, was wir gerade eben vorhin hatten mit ist das Ding kaputt? Also es ist ausgerichtet darauf, eigentlich kaputt zu gehen. In solchen Modellen darf das ja nicht mehr sein. Also dein monetarisierendes Modell darf nicht kaputt gehen, weil ihr Service ist inkludiert. Je länger das Fahrrad hält, desto besser für die Marke selbst. Also eine absolute Ausrichtung
genau das.
Auf Haltbarkeit. Seid ihr mit SQLab da irgendwie schon oder seid ihr dann zu High-End für so Marken oder kommen die auf euch zu?
Wir sind teuer, aber unsere Produkte halten halt Ewigkeiten. Also deswegen, was du gerade gesagt hast, man muss die Lebenszeit bedenken. Kaufst dir einen billigen Sattel für 50 Tacken, der irgendwann der Bezug reißt, die Rails, also das Sattelgestänge verbiegt. Qualität kostet. Also das ist einfach so.
Also im Grunde auch für euch ein ganz spannender Markt, oder?
Ja, also ich bin halt einer der, meine Fahrräder, das einzig moderne Fahrrad, das ich habe, ist ein E-Mountainbike. Und das ist das Einzige, das bei mir komplett von der Stange ist. Das ist ein Arbeitstier, das trete ich her, das schmeiße ich beim Sturz durch die Luft und alles gut. Aber ich bin einer, der steht auf alte Fahrräder, Individualisierung und Reparieren. Alle meine anderen Fahrräder sind alte Fahrräder, die stehen nicht mehr so da, wie sie damals gebaut wurden, sondern sind halt, mittlerweile ist da jedes Einzelteil ausgetauscht. Und was ich an Fahrrädern liebe, ist die Langlebigkeit, dass alles repariert werden kann. Und früher gab es nur diese wenigen Komponentenstandards. Der komplette Komponentenstandard-Irrsinn hat ja erst die letzten 15, 20 Jahre Überhand genommen, dass immer, immer, immer neue Standards gekommen sind von der Fahrradindustrie, damit der Kunde nicht mehr reparieren kann, oder Teile von seinem alten Fahrrad ans neue mitnehmen kann, sondern das komplett neu gekauft werden muss oder neue Komponenten gekauft werden müssen. Das ist ja, sorry, es wird immer argumentiert mit funktionalen Vorzügen, die sind aber marginal. Das ist pure Betriebswirtschaft. Also ist einfach so. Und was jetzt gerade passiert, vor allem im E-Bike-Segment, ist, dass man viele Marken hat, die auf maximale Systemintegration gehen, wie man so schön sagt. Also perfektes Design, das Ding sieht so sexy und geil aus. Das ist ein Ferrari auf zwei Rädern.
So wie ich sozusagen.
Ja, bloß... Sehr gut. Genau, nee, das Problem ist, es werden eigene Komponenten verbaut. Es werden nicht mehr Komponentenstandards verbaut, wo du Ersatzteile in jedem Radlladen bekommst, sondern du kriegst die Ersatzteile nur noch beim eigentlichen Hersteller des Komplettrades. Für den Hersteller des Komplettrades ist es super, weil er kann die Preise bestimmen. Wenn du es reparieren willst, musst du es bei mir kaufen. Das ist der sogenannte Automotive Approach. Die Ersatzteile gibt es nur beim Hersteller. Beim Fahrradfahren ist es nicht so. Beim Fahrradfahren hast du die Fahrradhersteller und Komponentenhersteller. Die Komponentenhersteller verkaufen an die Fahrradhersteller und an den Endkunden. Und was jetzt gerade passiert ist mit diesem kompletten E-Bike-Boom, ist, dass immer mehr Proprietary Parts, wie man es nennt, also Teile an den Fahrrädern verbaut werden, die vom Hersteller direkt kommen und auch nur die Ersatzteile von ihnen kommen können. Und das ist saugefährlich, weil wenn sich der Hersteller entscheidet, hey, das Fahrrad, hey, das ist jetzt 10 Jahre alt, da haben wir 4 neue Generationen seitdem. Jetzt hör mal auf, die Ersatzteile zu produzieren, die sollen Neues kaufen. Dann stehst du da mit deinem Radl und dann ist halt einfach hin. Du kannst es nicht mehr reparieren. Du kannst schauen, ob du dann Gebrauchteile auf dem Gebrauchtmarkt bekommst. Der Händler kann dir nicht helfen. Der sagt, hey, schau bei eBay Kleinanzeigen, das gibt's nicht mehr. Ich kann es nicht mehr da bestellen, ich habe nachgeschaut. Und das ist gerade eine saugefährliche Entwicklung. Man nennt es geplante Obsoleszenz, dass die Industrie bestimmen kann, wie lange dein Produkt hält. Und das macht mir einfach in der Fahrradbranche gerade am meisten Angst. Und da kämpfe ich auch dagegen an. Klar, nicht komplett uneigennützig. Wir bei SQLab haben standardisierte Produkte. Wir haben Sättel, wir haben Griffe, wir haben Pedale, wir haben Einlegesohlen. Also diese ganzen Kontaktpunkte, aber die basieren halt auf Standards. Und das heißt, wenn du irgendein Problem hast, dir der Rücken wehtut, weil die Sitzposition komisch ist, du eingeschlafene Hände hast oder dir der Arsch wehtut, ganz salopp gesagt, dann kannst du unser Produkt kaufen und kannst dein Fahrrad länger nutzen. Ist ja nicht so, dass wenn der Sattel scheiße ist, du das ganze Fahrrad verkaufen oder wegschmeißen musst. Das ist aber bei den neuen Herstellern. Also ich sag nur Van Move zum Beispiel. Super gehypte Marke. Sattel und Sattelstütze sind eine Einheit. Es gibt einen Sattel. Du kannst ja gar nicht sagen, willst du einen breiteren Sattel haben, willst du einen dünneren Sattel haben. Wenn du mit dem Sattel, der auf dem Radl nicht drauf ist, nicht zurechtkommst, dann musst du das Fahrrad verkaufen und dir ein anderes Fahrrad kaufen. Das kann nicht Sinn der Sache sein, dass man nicht mal mehr einen Sattel austauschen kann.
Entsprechend sind die Kritiken natürlich, die auch wenn Move aktuell um die Ohren gepfeffert bekommt.
Die Zielgruppe ist eine andere.
Ja, vielleicht. Aber auch die wollen Fahrvergnügen haben.
Ja.
Und auch die sind frustriert. Ganz kurz vielleicht noch. Nicht jeder schraubt so gern daheim rum wie du und so fachmännisch. Wie schaut's mit Fachkräftemangel aus? Wenn mein Radl kaputt ist und ich verzweifelt die Fahrradhändler oder Fahrradgeschäfte abtelefoniere und die sagen, ja, in 6 Wochen kannst du es vorbeibringen, Sissi, dann hänge ich hier. Jetzt kommt ATU anscheinend, das ist richtig auf der Suche nach Schraubern. Was passiert da und wer soll denn mein Fahrrad reparieren, wenn es kaputt geht?
Also was ist in den letzten Jahren passiert, Jahrzehnten kann man sagen. Der klassische Fahrrad-Einzelhandler verkauft immer weniger Komplett-Bikes, weil die Direct-Consumer, also die Online-Bike-Brands, halt immer mehr Bikes verkaufen. Warum? Wenn du eine Fahrradmarke bist, dann verkaufst du erstmal dein Fahrrad an den Großhändler in einem Markt, sagen wir mal in Italien. Der Großhändler verkauft es an den Einzelhändler in dem Markt. Muss auch was dran verdienen. Die Direct-to-Consumer-Brands, die Direktvertrieb machen, die Fahrradmarke baut das Produkt und schickt es direkt an Endkunden. Dann ist erstmal das Geld verdient. Das Fahrrad kann günstiger sein, weil er weder die Großhandelspartner noch die Einzelhandelspartner zahlen muss. Ja, geil, du hast ein günstigeres Rad, aber dann geh mal mit deiner Direct-to-Consumer-Brand in den klassischen Fahrrad-Einzelhändler rein. Der zeigt dir erstmal den Vogel. Der sagt halt, hey, wenn du dann Service willst, dann bitte kauf das Radl bei mir, egal wie teuer oder billig.
Also der wird jetzt eher sozusagen ein Brompton herrichten, das ich bei ihm gekauft habe, als ein Cube oder ein Canyon, das ich bestellt habe online.
Genau. Ein Cube wird er wahrscheinlich noch reparieren, weil den meisten Einzelhändlern ist es erstmal wichtig, dass es eine Marke ist, die generell im Einzelhandel verkauft wird. Wenn er aber eine Marke sieht wie Canyon oder YT, dann sagt er halt auch, ey, das hättest du davor überlegen müssen. Warum agieren die Einzelhändler so? Die Einzelhändler haben bisher ihr Hauptgeld mit dem Fahrradverkauf, also Komplettbike-Verkauf, erwirtschaftet und mit Hardwaren, Accessories, Schlösser, Helme, Beleuchtung und so weiter und so fort. Service haben sie nur als Service angeboten, weil es ein notwendiges Übel war. Das heißt, sie haben ja das Radl verkauft, wenn er Stress mit dem Ding hat und irgendwas nicht funktioniert, dann muss man es eher mal halt reparieren, weil das nächste Radl soll er ja der ADA kaufen. Aber ja, leider funktioniert es so nicht mehr. Also das Hauptproblem ist, dass der Service zu billig ist, meiner Meinung nach. Du hast vom Fachkräftemangel gesprochen. Wir haben gerade ein massives Problem in der Fahrradindustrie, Fahrradmechaniker zu finden. Und alle fragen sich, warum? Ja, warum wohl? Sie kriegen null Wertschätzung vom Arbeitgeber, sie kriegen null Wertschätzung vom Kunden und machen eine Knochenarbeit. Also sorry, klassischer Fahrradmechaniker ist ein Knochenjob. Also ist die Bezahlung für die Fahrradmechaniker muss hochgehen, um diesen Job attraktiv zu machen. Und die Fahrradfahrer müssen halt auch gewillt sein, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Das ist so der Klassiker. Jemand fährt sein Radl irgendwie 5 Jahre, steht immer draußen in der Stadt, dann irgendwie scheppern tut schon seit einem Jahr oder so und mittlerweile geht es gar nicht mehr, bringen es dann zum Einzelhändler und sagen, ja, hey, du bitte reparier. Und dann sagt er, ja, sorry, kostet 280 Euro. Kassette neu, Kettenblätter neu, Kette neu, Radlager, Vorder-, Hinterrad hin, wir müssen Freilauf komplett fetten, Steuersatz ist hin, whatever, you name it. Und dann sind die total schockiert, dass es jetzt 280 Euro kostet. Wenn du aber deinen Autoschlüssel verlierst und gehst dann zu, was weiß ich, BMW und sagst, hey, oder mein Autoschlüssel ist kaputt mit Infrarotfernbedienung und sagt er, ja, neuer Schlüssel, 800 Euro. Und da sagt keiner was. Also das kann nicht sein. Da fehlt die Perspektive. Der Fahrradservice muss teurer werden, um Fachkräfte zu bekommen. Und das sehen halt viele Player jetzt auch. Du hast vorher ATU angesprochen als klassische Autoschrauberei, die jetzt testweise mit einem Store ins Fahrradsegment reingehen, aber es soll wirklich nur ein Pilot sein und sie wollen das ausweiten. Gibt auch eine große Kette in UK, die sagt, hey, ab in einem Jahr machen wir nur noch Elektroautomobile und Fahrräder und E-Bikes und Scooter. Das Gleiche passiert aber auch bei mobilen Service-Dienstleistern. Also was jetzt kommt, GetBikeService ist zum Beispiel bekannt oder Yelpi, wo die Leute, du buchst deinen Termin online, die kommen bei dir vorbei, schauen das Fahrrad an und reparieren es bei dir vor Ort. Also das kommt auch, weil es ja immer mehr Menschen gibt, die Fahrräder online davor gekauft haben. Also auch das ist ein Trend.
Ja, oder weil du einfach gar keine Zeit hast. Also ja, so lange zu warten oder extra irgendwo durch die Stadt zu fahren und zu sagen, okay, jetzt bringe ich hier meinen Radl hin, mit Öffis wieder heim und dann fahre ich wieder hin. Ist natürlich super, wenn ich sowas einfach nach Hause buchen kann. Das ist schon toll. Jetzt gibt es vom ADAC inzwischen auch, was der ADFC ja schon anbietet, ein Pannenservice. Wie beim Auto etc. pp. Ich frage mich nur, wo die ganzen Leute jetzt plötzlich herkommen, die meine Fahrräder reparieren, wenn da doch ein Mangel herrscht. Da bin ich mal gespannt. Am liebsten würde ich sie alle testen.
Du, also ich glaube ganz ehrlich, so die klassische ADAC-Situation ist, ich habe einen Platten, dann kommt der und wechselt deinen Schlauch. Aber sorry, das sind Kfz-Mechaniker. Das sind keine Fahrradmechatroniker. Da hört es auf. Also ich glaube nicht an dieses ADAC-Konzept. Ja, sollte man mal wirklich testen. Mal einfach unterschiedliche Fehler bitte verstecken und dann ADAC rufen und schauen, was der sagt. Wahrscheinlich ist es einfach nur dein Taxi nach Hause, wenn's nicht gerade ein Platten ist. Der sagt dann, ja komm, schmeiß mal hinten, nein, fahr dir heim. Dann hast du zumindest das Problem gelöst. Also ich weiß es nicht, ich habe mich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt. Für mich ist das auch wieder so ein Ding, wo ich mich frage, wird da öffentlichkeitswirksam eine Offenheit suggestiert, ohne wirklich im Backend sozusagen eine Lösung für Probleme zu haben. Ich kann es nicht einschätzen. Ich meine, es gibt auch ein ADFC. Warum springt der ADAC da jetzt rein? Fahrrad ist ein globales Thema. Die Wachstumsraten sind riesig. Jeder will irgendwie partizipieren. Ich sehe es noch nicht. Also
das ist das Gefühl, das ich auch habe. Jeder will partizipieren und einige meinen es ehrlich. und wollen auch vielleicht mit ein bisschen Leidenschaft rein. Und es werden ja auch, das muss man jetzt wirklich sagen, es sind auch so einige Projekte, die dadurch angeschoben werden oder überhaupt finanzierbar werden. Ist ja nicht so schlecht, wenn das Geld da reinfließt. Du, Basti, wie sieht denn so dein privates Traummobilitäts-Setup für die Zukunft aus?
Für jeden Anlass die richtige Größe, in Anführungszeichen. Also alles, was bis 15 Kilometer geht, mal mit dem Radl. Wenn es dann irgendwie weitergeht, irgendwie so ein Mini-Auto, wenn ich allein bin oder zu zweit wie ein Microlino. Kein eigenes großes Auto mehr. Das über Sharing oder Mieten. Also ich bin jetzt im Moment noch VW-Bus-Besitzer. Ich nutze ihn so gut wie gar nicht mehr. Ich nutze ihn für einen Urlaub. Ich nutze ihn, um Kumpels beim irgendwelchen Transport zum Wertstoffhof oder sowas zu helfen. Aber das war's. Der Rest geht eigentlich zumindest im innerstädtischen Bereich, wie bei mir, mit dem Fahrrad. Der Trend wird sein, dass du unterschiedlichste Vehikel vor der Haustüre hast. Im Moment ist es ein Fahrrad und ein Auto. Wenn es regnet, wird das Auto genommen. Autos werden primär allein gefahren. Das wissen wir. Wir schieben unnötig massiv Masse durch die Gegend. Das wird sich ändern langfristig. Ich glaube, die Fahrzeuge werden immer kleiner und bedarfsgerechter für die Anwendungsfelder. Und der Trend geht vom eigenen Auto als solches zumindest im innerstädtischen Bereich weg, vor allem wenn sich die Infrastruktur ändert. Aber da reden wir wirklich langfristig. Also in Deutschland sehe ich uns auf einem Status wie in Amsterdam oder in Kopenhagen in 30 Jahren. Und bis dahin...
Basti, weißt du, wie alt ich bin? Also so lange kann ich jetzt auch nicht mehr warten. Da müssen wir ein bisschen Gas geben.
Ich bin dann auch 72, aber dann bin ich im Ruhestand, da werde ich nur noch Radl fahren. Also insofern ist es nicht so schlimm. Aber ja, also es dauert. Es ist illusorisch zu denken, dass sich auf Fahrradinfrastrukturebene innerhalb der nächsten 5 Jahre wir uns komplett umbauen können. Also das wird nicht funktionieren. Mal schauen, was auf politischer Ebene funktioniert. Da rede ich nicht von der nächsten Bundestagswahl, sondern von der danach. Aber die Hauptprobleme sind auch nicht auf Landesebene, sondern auf regionaler Ebene. Gerade was Infrastrukturplanung in den Städten angeht, das entscheidet ja nicht der Bund, sondern das entscheidet das Land oder die Kommune. Klassisch Deutsch, wir sind einfach der größte Beamtenhaufen vom Herrn. Digitalisierung null, also es ist ein absoluter Albtraum. Und wenn es keine massive Verjüngung auch im Beamtenbereich gibt, und die gibt es nicht, weil es wird ja kaum noch jemand verbeamtet, aus guten Gründen, weil wir sehen ja, was das die Effektivität bedingt, wenn du verbeamtet bist. Sorry, dass ich da so negativ bin, aber das wird jetzt noch richtig zart. Also das dauert Ewigkeit.
Wir müssen ganz anders enden. Deswegen stelle ich dir nur die eine finale Frage und lass die, was ärgert dich aktuell besonders, weg. Was macht dir aktuell besonders Freude? Und das darfst du jetzt feiern.
Das Fahrradfahren, das persönliche Fahrradfahren und dass die Akzeptanz immer weiter steigt. Wir waren vorher bei dem Thema Fahrrad als Statussymbol. Wenn du meinen VW-Bus sehen würdest, eine derart abgeranzte Karre, das macht überhaupt gar nichts her. Für mich ist das Fahrrad jetzt schon ein Statussymbol. Ich ziehe da extrem viel positive Energie raus. Ich kann auch mal eine halbe Stunde vor einem neu aufgebauten Fahrrad sitzen und mich dran erfreuen. Und ja, einfach, je mehr Fahrrad gefahren wird, desto besser wird es uns allen gehen.
Das ist ein Schluss. Das ist ein schönes Ende. Basti, vielen lieben Dank für die Zeit, für den Einblick. Ich glaube, das ist ein kleiner Rekord, den wir heute gebrochen haben von der Zeit her. Aber es war wirklich ein deep, deep dive. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns, wenn ihr positive Botschaften habt oder vielleicht auch ein bisschen Kritik oder Gästewünsche oder liebe Grüße senden wollt an irgendjemanden oder Sticker haben wollt. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen. Lieben Dank fürs Zuhören. Bye, bye.
Servus.